Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und willkommen zu Let's Talk Guitar, dem Gitarren-Podcast über die wunderbare Welt der Musik und alles, was 6 Seiten hat, 7 Seiten, 8 Seiten, 9 Seiten, 12 Seiten, alles, was irgendwie eine Gitarre ist. Wir sind heute wieder am Start und wir sind ich, der Justin Hornbach und der
Fabian Ratzak.
Fabian Ratzak zu meiner Linken. Wieder am Start, genau. Heute werden wir mal eine Folge machen, die wir ganz einem besonderen Künstler widmen. Ein Künstler, ein Gitarrist, der uns alle irgendwo auf eine bestimmte Art und Weise bestimmt beeinflusst hat. Ganz egal, ob man ihn mag oder ob man ihn nicht mag. Irgendwo wurde jeder mal von ihm beeinflusst. Und dieser Künstler hatte rein zufällig, ich wusste es gar nicht, Fabian hat es mir gestern im WhatsApp erzählt, gestern auch Geburtstag gehabt. Ja. Wie alt ist er denn geworden?
Er ist 57 geworden, tatsächlich.
57 vielleicht, könnt ihr euch ja schon denken, wer er ist. Und zwar reden wir heute über die Shred-Ikone, den Erfinder des neoklassischen Metals. Natürlich reden wir heute über...
More is More, Yngwie Malmsteen.
Yngwie Malmsteen, genau. Yngwie J. Malmsteen oder...
Yngwie Jacob Malmsteen. Und warum? Jacob? Und warum? Weißt du, woher dieser Spitzname kommt?
Nee.
Eigentlich ist es ja von... Es ist deswegen, damit man ihn nicht verwechselt mit den ganzen anderen Yngwie Malmsteens. Ne? Deswegen sagt er immer Yngwie J. Malmsteen.
Lol, dieser Typ. Das sagt schon alles.
Das ist der Hammer, ja, ja.
Kannst du dennoch seinen vollständigen schwedischen Namen?
Oh, Yngwie Lannabak, keine Ahnung.
Genau, Lannabak.
Lannabak, ja, ja, genau.
Lars, Jona, Johan, Yngwie Lannabak,
ja, genau.
Malmsteen.
Exakt, so, ai, ai, so heißt er. Genau.
Yngwie Malmsteen. Genau, heute wollen wir mal ein bisschen über Yngwie Malmsteen reden, über all seine guten Dinge, auch über all das, was natürlich negativ bei ihm, ich sag mal, im Bilde steht. Aber fangen wir doch mal bei dir von vorne an, Fabian. Wie war denn so dein erster Kontakt mit Yngwie?
Mein erster Kontakt mit Yngwie, das war, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ich erinnere mich nur, als ich die erste Aufnahme gehört habe. Und das müsste gewesen sein, ich glaube, das war Blackstar oder Far Beyond the Sun. Da nagel ich mich jetzt nicht fest. Und stand ich erstmal mit offenem Mund vorm Lautsprecher. Ne? Das hat mich dann total weggeblasen. Alleine, ich wusste gar nicht, dass ein Mensch so schnell Gitarre spielen kann und auch so geil vom Vibrato, und der Sound war so mega mäßig. Das hat mich echt aus den Socken gehauen damals. Ne? Und dann war ich auch fortan Fan und habe mir dann auch direkt die Alben geholt, die wichtig sind, und wirklich rauf und runter gehört. Und zu dieser Zeit ging auch nichts anderes. Es war nur Malmsteen, Malmsteen, Malmsteen. Und das kennst du ja auch, ne? Wenn kein schnelles Soli dabei war bei anderen Aufnahmen, war das schon mal vollkommen uninteressant. Es musste viel passieren, viel Technik, viel Ausdruck. Und er ist natürlich auch der Rockstar schlechthin. Ich sag mal, ich hatte mir dann dieses Video damals gekauft, hier live in Leningrad. Und die Show, die er liefert, ist einfach unfassbar. Ne? Er gibt seinem Publikum immer 200%, und das hat mich total geflasht. Ja, wie bist du ihm denn begegnet, dem Yngwie?
Dem Yngwie. Ja, bei mir war es das Jahr 2005, was ja auch, wie wir aus unserer Top 10 Gitarrenjahrgänge-Folge wissen, ein sehr prägendes Jahr für mich war. Es war nämlich damals meine Nummer 1. Und es ging, ich glaube, den ersten Kontakt hatte ich damals aus dem Masters of Rock Buch, wo wir ja letzte Woche noch drüber gesprochen haben, von Peter Fischer, genau. Ja. Und da war Yngwie Malmsteen auch abgebildet. Für die jetzt die letzte Folge nicht gehört haben, Master of Rock ist ein Buch, wo quasi viele, viele Gitarristen, die sehr einen großen Einfluss auf die Gitarrenwelt hatten, bis, ich glaube, irgendwie 92, wurden viele abgebildet, mal kurz vorgestellt und so ein paar Licks gezeigt. Und ich glaube, das war so mein erster Kontakt mit Yngwie. Und in dem Jahr 2005 hat er auch ein Album rausgebracht, nämlich die Unleash the Fury Record. Das Unleash the Fury Record. Und ja, es war so, das, was ich da zuerst gehört habe, fand ich tatsächlich ziemlich cool. So, ich war noch nicht so direkt von den Socken, was vielleicht wirklich auch daher kommt, da werden wir später auf alle Fälle noch drüber sprechen, dass ich mit einem neueren, modernen Album von ihm eingestiegen bin. So. Dann habe ich, das hat es tatsächlich relativ lang gedauert, bis ich die Klassiker gefunden habe. Denn bevor ich zu den ganzen Klassiker kam, habe ich erstmal noch die Alchemy-CD für mich entdeckt. Und da war nämlich ein Lied drauf, genau, ein Lied drauf von einem Song. Der hat ja auch mal so eine Young Guitar DVD, also hat ja mehrere ein Lehrvideo, glaube ich, und so ein Young Guitar DVD 2000 dann. Und da war so ein, das hatte ich auch in der letzten Folge schon erklärt, oder das hatte ich in der letzten Folge mal kurz angesprochen, wie damals der Informationsfluss war. Und bei mir aus meiner Zeit war das halt viel File-Sharing. Man hat eine CD bekommen, eine gebrannte, da waren da irgendwelche Videos drauf. Auf einer gebrannten CD war halt Blitzkrieg.
Ah,
genau, Blitzkrieg ist der Song. Ich wollte schon Blitzkrieg, Blitzkrieg Bob sagen.
Ja. Das ist eine andere Band. Ein bisschen anders.
Ein bisschen anders. Blitzkrieg war drauf und Blitzkrieg war auf der Alchemy. Und die, über die Alchemy und vor allem über Blitzkrieg habe ich mich dann sehr in irgendwie verliebt. Mhm. Und natürlich dann Rising Force. Ich habe mir zuerst, glaube ich, so eine Best-of-Scheibe von ihm geholt und da waren halt natürlich dann die ganzen Klassiker drauf. Fabio and the Sun, Black Eye?
Black Star.
Black Star. Von der Odyssey, all die Songs, von der Eclipse. Und dann habe ich mir auch natürlich die ersten vier geholt und war erstmal auch Feuer und Flamme mit Yngwie. Klar, war eine so interessante Persönlichkeit. Ist immer so schön, sich Videos von dem damals angesehen zu haben. Und was für mich natürlich auch ein sehr großer Einstieg war, war die G3-DVD von 2002 oder 2003, wenn ich jetzt gerade nicht lüge, zusammen mit Steve Vai, Joe Satriani, live in Denver, aber halt vor allem auch irgendwie Malmsteen. Und oh, das war so die ersten Live-Sachen, die ich von ihm gesehen habe. Und dann so wie bei dir mit der Leningrad, ich war hin und weg, was der für eine Show da abgeliefert hat. Das für eine Energie, das war... Es ist eine saugeile Live-Scheibe. Vor allem, wenn sie dann zusammenspielen, Vai mit seiner ganzen Energie und dann Malmsteen mit seiner anderen Show-Attitüde und Energie, ist schon echt der Hammer. Ja, das war so, war mein Einstieg, was irgendwie angeht.
Ja,
sehr gut. Was war denn dein Ausstieg, was irgendwie angeht?
Sehr gut, Ausstieg. Ja, also ich sag mal 95, 96, obwohl, nee, lass mal kurz überlegen. Wann kam das Inspiration-Album? Ich glaube 96, 97. Inspiration war so ein Album für die Zuhörer vielleicht, wo er seine Idole, naja, wo er halt viele Cover-Songs gespielt hat, Gates of Babylon und Child in Time und auch eine super, super geile Version von Mistreated von Deep Purple mit Jeff Scott Soto an den Vocals. Richtig geil. Also sowieso für die Heavy-Sänger finde ich den so mit einen der geilsten. Also eine sehr markante Stimme, super geil. Und dann kam, glaube ich, noch Facing the Animal und da bin ich ausgestiegen, weil der Rest war dann, weiß ich nicht. Also die Produktion war anders dann. Ich will jetzt nicht sagen, hat nachgelassen, aber für mich hat da irgendwas gefehlt, weiß ich nicht. Mir fehlte da so dieses Frische. Ich bin eher so ein Yngwie-Fan, ich sag mal bis maximal 96, 97, dann ist bei mir Ende. Und seitdem habe ich mir auch kein Album mehr gekauft, ehrlicherweise. Ich habe, glaube ich, noch das, weißt du, wann das Magnum Opus rausgekommen ist?
95? Magnum Opus kam 95
raus. Ja, okay, dann ist das ja noch in dem Rahmen. Wie gesagt, danach habe ich nicht mehr reingehört. Ich hatte mal versucht, dann auch hier dieses Alchemy, aber irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie bin ich damit nicht warm geworden. Keine Ahnung, warum. Soundtechnisch hat er sich auch ein bisschen verändert und spieltechnisch finde ich auch und Songwriting, weiß ich nicht. Das war ja eh noch nie so sein großes Thema und ich glaube, da bin ich einfach ausgestiegen dann. Ich mag die alten Sachen super gerne, weil die klingen für mich noch, da ist irgendwie noch so ein Feuer. Die beste Aufnahme ist für mich tatsächlich eigentlich auch ist so eine Live-Aufnahme von 84, als er noch mit Alcatraz auf Tour war. Es gibt's auch bei YouTube so ein Video. Ich muss einfach eingeben, 84 Gitarrensolo. Und da ist er so in seiner Welt. Und es ist so echt und rau und einfach geil. Ne? Das ist so der Spirit, was mir so am besten gefällt an ihm, ne? Diese Zeit. So. Weiß nicht, wie das bei dir ist.
Wie du das. Bei mir war es so ein bisschen mit den Alben, die du gerade erwähnt hattest, nämlich, ich bin ja, wie gesagt, als ich auf Yngwie kam, es war ja schon 2005. Das heißt, ich habe gar nicht groß mitbekommen, wie sowas wie Inspiration oder so neu rauskam. Aber genau, nachdem ich mir die alten Sachen geholt habe, habe ich dann natürlich auch angefangen, mir die 90er-Jahre-Sachen zu holen. Also gerade die Seven Sign und Magnum Opus und auch die Inspiration, das waren so drei Alben, die ich mir mit einem Schlag irgendwo mal geholt habe. Und die Inspiration fand ich auch sehr cool, weil halt Coversongs, das war irgendwie mal... Ja, das war irgendwie cool, mal so Songs so zu hören. Gerade, das war damals ganz lustig, weil mein Bruder damals früher hat viel Aerosmith gehört. Und von Aerosmith gibt's ja den Song
Dream On.
Die Ballade.
Dream On.
Dreamer, genau, Dreamer. Und ich fand die Aerosmith-Version immer früher furchtbar. Dachte mir, was ist das denn für ein komischer Song? Und dann kommt die Malmsteen-Version mit Ronnie James Dio und dem Malmsteen-Vibe. Und ich dachte mir, okay, so funktioniert dieser Song. Alles klar, jetzt kann ich mir auch anhören. So.
Dann gibt es auch die ABBA-Cover-Version, ne? Ja, von Gimme Gimme, fällt mir gerade so ein.
Ja, genau.
Er ist auch witzig.
Ey, und da hat er halt einfach, ja, einfach auch nicht nur eins zu eins gecovert, sondern in seinem Stil gecovert. Und das finde ich cool. Auch sowas wie Carry On My Wayward Son und die super ganzen geil. Sachen, die da drauf waren. Also auch richtig geile Songs in seinem Stil, sag ich mal, verwurstelt. Aber das sind cool. Aber mir fiel bei der Seventh Sign und bei der Magnum Opus schon so ein bisschen auf, ah, das Riff. Oh, das ja. habe ich jetzt schon mal wo gehört.
So. Meinst du den Song ja. Voodoo? Ne? Das ist zum Beispiel ein, ja. ein Anspieltipp, der, wo man sofort Rising Force hört. Und ich weiß, was du meinst. Ja,
ja,
ja.
ja. ja und vor allem aber die Riffs, die habe ich schon mal gehört, weil ich habe ja wie gesagt mit der Unleash the Fury und der Alchemy angefangen. Mhm. So. Und das sind ja die noch späteren. Und das heißt, ich hatte schon als erstes die Platten, wo er eigentlich sich schon ständig kopiert hat. Und dann habe ich so den Ursprung angefangen zu hören, wo er angefangen hat, sich zu kopieren. Und dann dachte ich mir, mehr. Ja, das Riff, das hat er auch in Hangar 18 Area 51 schon gehabt. Und hier und da und das. Und dann fiel mir mehr auf, naja, es ist auch irgendwie alles in A-Moll, beziehungsweise halt As-Moll, wenn man seine runtergestimmte Gitarre so sieht. Alles ein und dieselbe Tonart, immer phrygisch dominant. Ja. Immer phrygig, irgendwie wurde ich dann ein bisschen, das war ein bisschen zu viel dann auch für mich mit einem Schlag. Ich meine, das war so ein, maximal anderthalb Jahre, wo ich richtig auf dem Irgendwie-Vibe war. Mhm. Aber dann war das so viel auf einmal, weil ich mir die ganzen Platten geholt habe und so voll im Flash war. Das war wie so ein Overkill, das war wie so ein Zuckerschock, weißt du? Es war dann irgendwie zu viel.
Das ist ganz und dann witzig, wurde,
ja.
Das ist ganz witzig, weil ich habe das immer so phasenweise. Ich habe mal phasenweise, da habe ich meinem Team bestimmt Jahre nicht gehört. So, und als ich angefangen habe, habe ich den wie verrückt gehört, ich sag mal 5-6 Jahre wirklich am Stück. Und krass. Fast ausschließlich, mehr oder weniger. Natürlich noch andere Sachen, aber ihn so hauptsächlich. Und dann ging das irgendwann weg. Und jetzt vor kurzem ist das mal wiedergekommen, da hatte ich mal wieder so eine Phase, hatte ich richtig Bock auf die Sachen, allerdings auf die alten Sachen. Bei mir kommt und geht das immer so ein bisschen, ne? Weil, wie gesagt, wie du selber sagst, ist dann Overkill, weil es wiederholt sich halt sehr viel. Ich meine, er hat seine sein Wiedererkennungsmerkmal, was ja auch wieder geil ist. Ne? Weil wenn du einen Gitarristen sofort hörst, der muss nur einen Ton spielen, du weißt sofort, das ist irgendwie. Ne? Der muss noch nicht mal viele Töne spielen, der muss nur ein Vibrato machen, du hörst, das ist irgendwie. Ne?
Genau. Das werden wir gleich noch drauf zukommen. Was ich noch sagen wollte, war, dass auch damals dann in der Zeit auch andere Bands für mich interessanter wurden, wo ich gemerkt habe, okay, da gibt's mehr und mehr Abwechslung, sowas wie Dream Theater so zum Beispiel halt, die da ein bisschen progressiver waren. Aber ja, es gab so ein paar Momente dennoch auf diesen beiden Scheiben, die für mich erstmal neu und cool waren. Ich kann mich noch daran erinnern, es gibt einen Song, der heißt I Don't Know. Ich weiß gar nicht, ob der auf der Magnum Opus oder auf der Seventh Sign ist. Das ist, glaube ich, sogar der erste Song oder der zweite Song. Und es ist so ein funkiger Song. Genau. Das ist so eine richtige funkige Gitarre, aber auch Energie. Und das fand ich mal wieder so ein Song, wo ich mir auch gedacht habe, boah, krass, das ist cool. Das ist jetzt so Funk, aber mit Rock- und Metal-Energie. Das ist wahrscheinlich das, was man später auf den Platten halt auch noch mehr vermisst hat.
Absolut.
Aber in die späteren Platte habe ich dann auch in die Attack habe ich mal ein bisschen reingehört, wegen Derek Sherinian auch am Keyboard, aber dann auch so da, alles, was nach der Unleash the Fury kam, Perpetual Flame und so, habe ich reingehört, aber war halt irgendwie.
Hast du denn in das neue Album reingehört, das Blues-Album?
Ich habe jetzt vor ein paar Tagen nochmal intensiv in das neue und das Blues-Album reingehört. Und ich find's gar nicht mal so schlimm.
Okay. Ja, ich habe ehrlicherweise, glaube ich, zwei Songs gehört und das hat mir dann gereicht. Irgendwie, keine Ahnung.
Ich fand's schon nicht so schlimm, als die erste Single rauskam. Irgendwie irgendwas mit, ich glaube, Ferrari oder irgendwie sowas. Wo er die
das ganze Video ist der Ferrari Hammer.
Hockt das Video im Video. Ist der genau. genau. Aber ich finde, es ist wenigstens ein Anzeichen von Entwicklung. So. Vielleicht eben noch nicht ausgearbeitet, vielleicht. Ja, ein bisschen schwierig, weil für die, die es nicht wissen, das neueste Irgendwie-Album ist halt ein reines Blues-Album. So, Blues-Blues-Rock-Album. Also gar kein Metal mehr, echt nicht so viel Shredding. Er singt selber Bluesy, versucht Bluesy zu singen. Es ist natürlich, Fabian grinst schon, auch schwierig. Er hatte sehr gute Sänger. Aber Es ist wenigstens mal was anderes. Und das fand ich, da habe ich dann doch sehr gewertschätzt. Und das war auch dann wieder cool für meine Ohren. Und es hat auch Eier gehabt, fand ich, so einen Move zu machen. Weißt du,
also die hat er definitiv, da kann man nichts sagen. Ne? Eier hat er.
Eier, ja. Das stimmt, Eier hat er. Ja. Nee, aber die, ich sag mal, die alteingesessenen Irgendwie-Fans, da mal so ein bisschen die zu umgehen und halt eben denen nicht das zu liefern, was sie sonst immer bekommen, nämlich auf die Fresse und Metal und Shredding, sondern halt mal wieder Blues, finde ich ganz cool. So. Was man natürlich sich immer wünscht, ist, wenn er vielleicht wieder was, sowas wie Rising Force machen würde. Aber mal sehen, was in Zukunft kommt. Aber ich finde es wenigstens schön, dass er immer noch am Machen ist. Absolut. Immer noch also im Tun ist. So.
Absolut. Ja. Er könnte sich auch einfach zur Ruhe setzen und sagen, scheiß drauf. Aber dafür liebt er das einfach zu sehr. Was halt schwierig ist, ist halt sein Ego. Ne? Ist also sehr, sehr auf sich bezogen. Und wenn man da so ein bisschen weiter ausholt, ich weiß nicht, kennst du die Autobiografie? Hast du die gelesen oder gehört?
Ach, da gibt's? Nee, ja, ich wusste nicht, dass es eine gibt. Also,
ein, zwei Mal schon mittlerweile gehört. Und da erfährt man immer wieder auch, dass er halt so ein schwieriger Charakter ist und halt sehr, was heißt schwierig? Also ist sehr, sehr, sehr dominant. Ne? Es fing damals in der Schule an, als er so ein paar Mitschüler hatte und hat er seine eigene Band gegründet und er hat dann sofort bestimmt, du spielst Schlagzeug, du spielst Bass und jetzt wird's gemacht. Und if you don't take it the Ingway, you can take the highway. Das ist so typisch irgendwie, ne? Das ist echt der Hammer. So also nach dem Motto, wenn du keinen Bock dann hast, dann hau ab.
Ach geil, ey. Ach super irgendwie, geil. Ey. Ja,
ist der Knaller. Ja.
Der Typ, if you don't take it the Ingway, you can take the hard way.
Sieht der eiskalt durch, ne? Aber gut, ja, ich sag mal, man darf ja auch nie vergessen, wie der aufgewachsen ist. In Schweden aufgewachsen und dann hat er ein Demo zu Mike Varney geschickt. Da war der 18 oder 19 und dann kriegt er auf einmal einen Anruf. Ich sag mal, wenn du dann in Schweden lebst zu dieser Zeit und du kriegst einen Anruf aus den Staaten, dann weißt du erstmal gar nicht, was mit dir passiert. Ne? Ja. Dann wirst du gehypt, dann wirst du in den Himmel gehoben und dann ist er auch mit irgendwie, ich sag mal, mit 82 tatsächlich mit 19 in die USA geflogen zu Mike Varney und hat da so sein erstes Projekt und der hatte gedacht, boah geil, jetzt bin ich auf Tour und jetzt passieren tausend Dinge und dann kommt er in irgendeine Schabracke, wo er dann die Band Steeler trifft, die noch nicht mal mehr eigenes Equipment hat, die das verkaufen musste, damit die Wohnung bezahlen konnten. Das ist echt der Hammer, was da abgeht, ne?
Was da abgeht, Steeler. Ich bin gerade überlegen, Steeler, Steeler, da haben doch auch deutsche Gitarristen. Oder irgendwas verbinde ich mit was Deutschem bei Steeler.
Da gibt's, nee, ich weiß es nicht. Ich glaube, das waren alles Amis.
Bin ich gerade.
Guck mal nach. Aber ich meine, das wären alles.
Ja, ich bin gerade mal gucken. Ja, es sieht alles nach Amerikanern. Dann habe ich da irgendwie was verwechselt. Irgendwie. Ich habe irgendwas mit Michael Schenker oder sowas von irgendwie in Erinnerung gehabt, aber nee, dann war das was anderes. Ja, Steeler, stimmt. Das habe ich auch noch nie so.
Was du dir aber geben musst unbedingt, ist Anspieltipp, ist Hot on Your Heels. Die Songs sind alle 0815, das ist nichts Besonderes. Aber ich sag mal, das, was er da spielt am Anfang, ist tierisch. Ne? Fängt erst mit der akustischen Gitarre an und dann natürlich so sein Signature-Sound, E-Gitarre, das geht bestimmt 4 Minuten, nur Soli die ganze Zeit und dann fängt der Song an. Ist mega, also sollte es dir auf jeden Fall geben. Weil das ist ganz, ganz klar irgendwie at its best, wie man so schön sagt. Ne?
Geil, irgendwie. Mm.
Und das, was noch witzig ist, muss ich noch kurz erzählen. Als sie ihr Album aufgenommen haben damals, da haben die in so einem Stall geschlafen, ne, bei den Hühnern und Schweinen. Und am nächsten Tag haben die dann schnell aufgenommen und sagt, das ganz, ganz Mini-Budget. Ich meine, wer die Mike Varney-Sachen kennt, der weiß, Sound ist da nicht so geil. Ne, da geht's halt wirklich nur drauf, raushauen und möglichst Gitarrensolo, jemand im Vordergrund. Und du bist der Star und alle anderen sind fast egal, ne? Mehr oder weniger.
Nee, ich hatte dann, als ich das so ein bisschen, ich sag mal, abgeflacht hat mit irgendwie, mit meinem Irgendwie-Vibe, hatte ich so eine Anti-Irgendwie-Phase. Ich habe das Gefühl, die hat jeder Gitarrist mal oder viele Gitarristen immer noch, dass sie halt dann erstmal auch viel gegen irgendwie natürlich wettern. Schlechtes Songwriting, zu viel gespielt und so. Und ich glaube, das ist, glaube ich, viele Leute hatten dann echt irgendwann diesen Overflow an irgendwie und auch sein Ego und alles. Und ich habe dann auch wirklich mal bestimmt 10-12 Jahre lang, immer wenn es um irgendwie geht, ihn so ein bisschen belächelt und auch gesagt, es ist doch langweilig und macht nichts Interessantes mehr und schon tausendmal gesehen, tausendmal gehört. Und dann weiß ich noch ganz genau, wie ich, oder noch eine andere Anekdote, die mir gerade so jetzt einfach ad hoc einfällt, war zum Beispiel damals 2010 bei meinem Gitarrenlehrer. Ich habe dann einen Irgendwie-Song gehört und fand den Irgendwie-Song cool und habe dann direkt meinen Gitarrenlehrer angeschrieben und habe gemeint, du, wir müssen was machen nächste Stunde, ich finde den Irgendwie-Song cool, wir müssen jetzt wieder Jazz machen oder so. Weil ich schon gedacht habe, oh Gott. Nee, aber dann war es so, am Ende von meinem Studium habe ich ein Video entdeckt von, da spielt der für Stars, hieß das. Das war so das Metal-Pendant zu Live Aid. Live Aid, doch Live Aid? Nee, wie heißt es? Auf jeden Fall, es gibt diesen einen Popsong.
Genau.
für Krebskranke We Are The World, genau, ich komme gar nicht mehr drauf, von wem, also wie die komplette Band, also die Gruppierung hieß, wer da alles drin war, das ist ja mal bekannt, aber genau, es gab so ein Metal-Pendant dazu, das hieß Stars, We Are Stars, mega, mega kitschiger Metal-Song, ja. Also das ist wirklich Kitsch und Klischee der 80er Jahre, da sind Sänger dabei, wie eben hier von Judas Priest, und genau, und halt auch Ronnie James Dio. Ich glaube, Ronnie James Dio war auch der Initiator davon. Auf alle Fälle ist dann so eine Mittelsection, wo all die angesagten 80s-Gitarristen mit 80s-Gitarristen Soli spielen. Und da sind auf alle Fälle coole Gitarristen dabei. Brad Gillis heißt, glaube ich, der eine. Und die Jungs von Iron Maiden. Und hier George Lynch.
Genau, George Lynch.
Und so. Und das ist auf alle Fälle eine fast 10-minütige Solo-Gefrickelei.
Ich glaube sogar, Steve Vai ist auch mit dabei, Song. Ne?
Nee,
Steve Vai ist nicht dabei. Okay, okay.
Steve Vai ist nicht dabei. Okay. So, und das ist alles irgendwie cool. Und dann kommt irgendwie.
Ja, genau.
Und irgendwie reißt den halt echt den Arsch auf. So, irgendwie spielt er aus dem Handgelenk heraus seine extrem geilen Arpeggios, seine extrem geilen Licks und Läufe und so auf den Punkt, on top, weißt du? Mhm. Das ist nicht nur einfach irgendwie ein Lauf gespielt, sondern das ist rhythmisch so auf den Punkt gebracht.
Ja.
Das geht auf, das hat Energie, das Vibrato. Und als ich das dann da gehört habe und gesehen habe und mir dachte, scheiße, irgendwas ist an diesem irgendwie.
Genau.
Ich glaube, ich sollte mich nochmal mit dem auseinandersetzen. Hab mich dann nochmal mit dem auseinandergesetzt und es war wie eine neue Welt für mich. Da bin ich erstmal wieder aufgegangen, habe gemerkt, wie geil irgendwie Malmsteens Spiel sein kann.
Absolut, so. Ja. Gerade weil er auch so, er ist nicht so, ich sag mal, wenn man so andere Shredder guckt, die sind dann extrem genau mit dem Metronom, wenn das sehr metrisch vom Spiel. Mhm. Aber irgendwie ist es halt sehr, sehr rubato und das funktioniert, ist was ganz anderes, ne, im Prinzip.
Ja, ja, und es ist sau schwer zu lernen. Also ich habe mal einen Monat gehabt, wo ich irgendwie Sachen gecovert habe, 2-3 Stück. Rising Force und Fabio and the Sun habe ich auf alle Fälle gecovert. Ich glaube noch eins, aber ich komme gerade nicht drauf. Und es war sauschwer, das zu lernen, diesen Stil.
Absolut.
Es war deutlich schwieriger, finde ich, es ist ein Irgendwie-Stil zu lernen und auch zu beizubringen, als jetzt zum Beispiel John Petrucci.
Ja.
Weil bei Petrucci, Petrucci macht zwar mehr verschiedene Licks und ist ein bisschen, ich sag mal, vielseitiger, aber auch genauer. Und das ist halt deutlich einfacher zu lernen oder rauszuhören, weil das ist halt viel mehr, ich sag mal, genau. Ja,
genau,
wie du gesagt hast.
Ja.
Genau, sehr, sehr, sehr metrisch. Irgendwie ist super rubato, ja. Super seine Läufe.
Und gequetscht, manchmal die Noten so reingequetscht,
genau.
Und ja.
Genau, total gequetscht. Und es gibt halt auch seinen Sound und seinen Stil. Und er macht sich halt eben keinen Kopf, ob das jetzt die 16. Triole super tight war oder so. Der spielt halt einfach.
Genau.
Und das ist auch so eine Falle, wenn man sowas lernen möchte. Das würde ich auch jedem raten, der irgendwie lernen will. Ich habe ein paar Schüler, die nehmen das zu genau, was in manchen Noten steht.
Ja.
Die gehen dann hin und wollen zum Beispiel ein Solo von irgendwie lernen und wollen dann versuchen, die Quintole, die dort steht, wirklich als Quintole auszuspielen. So, aber das ist nicht so, wie irgendwie gedacht.
Muss den transkribieren, irgendwie, sonst geht's nicht.
Genau. Ja. Du, irgendwie hat in seinen Patterns, in seinen Figuren gedacht und die waren halt mal ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer.
Genau.
Dadurch sind halt seine Quintolen oder Septolen entstanden.
Aber das ist halt das Spiel, ne? Das ist halt dieses Feeling.
Genau.
Ne?
Das ist dieses Feeling und man muss mehr denken in, ich sag das zum Beispiel bei einem Lauf, habe ich das dann auch so gedacht, in, er fängt ein bisschen langsamer an und wird dann halt schneller. So, aber jetzt nicht genau von da bis da sind es Quintolen, da sind 16. Triolen. Das macht keinen Sinn. Dann kriegst du nicht diesen Irgendwie-Vibe rein. Aber dadurch ist das halt extrem schwer, irgendwie Sachen zu lernen.
Absolut. Und das macht ihn auch so, so authentisch. Ne? Also das ist tatsächlich
auf alle
so.
Fälle.
Das ist krass.
Ja. Ich meine, klar, die meisten Soli von ihm klingen gleich, aber die meisten Soli hat er wahrscheinlich in 1-2 Takes eingespielt, musste nicht groß für üben, musste nicht groß für zaubern. Und da kommen wir auch wieder zu dem, was wir in unserer allerersten Folge besprochen haben, was wir immer wieder am Lehren und am Weitergeben sind, Fokus.
Fokus, absolut.
Irgendwie hat sich auf seinen Stil fokussiert und konzentriert und hat den perfektioniert.
Absolut.
Für sich,
ja.
Für seinen Stil.
Ja. Was er auch immer gesagt hat, ich meine, ob das stimmt oder nicht, aber zumindest hat er so in seiner Autobiografie gesagt, dass wenn er geübt hat, war das für ihn nicht so ein Üben, sondern für ihn war es immer so eine Art Performance. Das heißt, wenn er Sachen dann konnte, dann hat er versucht, immer so zu spielen, als wenn er vom Publikum spielt. Gut.
Cool.
Ob das jetzt wirklich so war, sei dahingestellt, glaube ich nicht so ganz dran. Aber wissen wir ja, wir wissen ja beide, wie das funktioniert oder die anderen Zuhörer natürlich auch. Aber ich sag mal, ich schätze schon, dass der halt immer versucht hat, auch Musik zu machen. Jetzt nicht, das ist eine Übung, jetzt ja. Übe ich den Lick, sondern er hat immer versucht, direkt musikalisch zu arbeiten und halt sich den Arsch abgespielt. Ne?
Ja.
Ganz klar.
Ey, du hörst das bei Fabian the Son.
Ja.
Als ich Fabian the Son gecovert habe jetzt letztes Jahr, ist mir mal wieder aufgefallen, was das für eine so geile Nummer einfach ist.
Absolut.
Also ich weiß noch, wie ich mir gedacht habe, oh, ich könnte Fabian the Son covern, habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ich war am Autofahren, habe es bei mir in Spotify angemacht und ich bin so hingeschmolzen. Ich bin so, habe mich wieder gefühlt wie 14. Das war die Ideen, die Melodien, die da drin sind, die Riffs, die da drin sind, aber auch diese Energie. Da gibt's gegen Ende spielt er so ein freies Lick und es geht in so ein Bending rein und dieses Bending schreit einfach so. Und ich habe im Auto gehockt und dachte mir, ja, das ist Phrasing, weißt du, das absolut, ist Energie, ja. Das ist wirklich pure, rohe Energie und es ist so aus dem Ärmel geschüttelt bei ihm.
Genau.
Und das hörst du so, das ist so locker, das ist einfach geil.
Er spielt es auch nie gleich, ne? Auch seine ganzen Licks, das variiert ständig minimal. Ja. Natürlich hat er seine Hooks und seine bestimmten Sachen, aber es variiert ständig. Du kannst zum Konzert gehen, ich wette mit dir, du wirst immer eine andere Version erleben, ne? Und das ist das Geile, es ist halt immer dieses Feuer. Es ist jetzt nicht wie, ich spiele jetzt das Hotel California Solo zum 1.000.000. Mal, was ja auch geil ist, klar, aber es ist halt was anderes, ne?
Ja, auf alle Fälle. Und ja, klar, ich glaube, wenn du den irgendwie Sound so ein bisschen haben willst, ist nicht wichtig, all seine Soli auswendig zu können oder so, sondern dass du halt eben die Top 20 irgendwie Licks kennst, die dir der liebe Fabian in seinem Paket natürlich
beibringen kann. Gute Werbung. Genau.
Nee, dass du halt so die irgendwie Licks drauf hast und die dann halt eben frei variieren und spielen kannst, wenn du den irgendwie Sound haben willst.
Und du musst auch, wenn du wirklich diese Licks bringen dich so ein bisschen auf den Weg, aber du musst sowas auch jahrelang spielen, damit es im Fleisch und Blut übergeht, weil ansonsten ist es ein Lick, den lernst du und genauso schnell vergisst du ihn auch wieder.
Klar, das ist auch das Ding, man muss das halt wirklich Fokus.
Absolut,
immer wieder der gute alte Fokus. Und ach, irgendwie, das war wirklich nochmal sehr faszinierend, so zu merken auch, wie er spielt, sich nochmal mit auseinanderzusetzen.
Obwohl ich auch finde, dass seine Spielweise sich auch minimal verändert hat. Wenn du jetzt so die modernen Sachen guckst, er macht manche Sachen schon anders auch. Ne? Wenn du jetzt wirklich mit mikroskopisch mal hinhörst und du kennst seinen alten Sound, du hörst auf jeden Fall eine Entwicklung. Es ist definitiv. Ne? Ob es besser oder schlechter ist, sei dahingestellt, ist immer Geschmackssache. Aber du merkst halt, dass er manche Sachen, weiß ich nicht, viel mehr Legato zum Beispiel spielt, ne? So. Also finde ich,
das kann sein.
Ne, sehr ein bisschen auch, er benutzt auch viel, viel mehr Gain, finde ich, ne, viel mehr Verzerrung in seinem Sound und auch viel nasser das Signal, also viel mehr Delay und Reverb. Und das fand ich früher so ein bisschen cooler. Da war der Sound so ein bisschen trockener und ich liebe auch Delay und Reverb, keine Frage. Aber damals war es noch so ein bisschen unkomprimierter, finde ich. Ja, ist alles Geschmackssache natürlich auch. Ne?
Ja, aber das habe ich dann auch gemerkt, als ich nochmal die alten Alben gehört habe, mit was für einem Sound, was der da für eine Energie rausholt, weißt du, aus einer Strat mit einem Marshall und ich glaube vielleicht höchstens einem Tube Screamer oder so davor.
Du müsstest mal, welchem Album ist das jetzt? Auf dem Alcatraz-Album, da gibt es irgendeine Stelle in irgendeinem Song, da glaube ich, dass sein Pedal am Abkacken ist. Weil du hörst richtig, wie der Sound so ganz brutzelig wird und ganz wenig Gain. Aber die Linie kommt trotzdem so klar rüber, dass du dir denkst, Alter, da würden jetzt viele schon sterben bei dem Sound. Ja, ich muss das mal suchen und dann schicke ich dir das mal. Aber er spielt einfach weiter, als wenn nichts gewesen wäre. Du merkst das richtig, dass da entweder war es ein Punch-In, aber du merkst auf jeden Fall, der Sound ist auf einmal gar nicht mehr so fütternd vom Sustainer.
Ja. Ja, und das ist halt krass, was der da aus der Gitarre rausholt mit so wenig Verzerrung im Vergleich zu dem, was man heutzutage als verzerrte High-Gain-Gitarre so betrachtet. Ja.
Absolut. Aber es ist natürlich auch eine Kunst, mit viel Gain zu spielen. Du hast ja wieder andere Faktoren. Ne? Du musst gut dämpfen.
Natürlich.
Du darfst nicht so hart anschlagen. Also ist alles, alles hat seine Berechtigung, finde ich auch. Ne?
Ja, auf alle Fälle. Gut, dann lass uns doch einfach mal über seine Alben sprechen, die er so rausgebracht hat. Ich meine, einige können wir da mit einem Wink irgendwie mit einem Satz besprechen, aber Rising Force, direkt das allererste.
Lass uns noch ein Stück zurückgehen, weil wir haben ja noch
Alcatraz.
Ja, Stila, 83. Mhm. 83, also wenn man es hören möchte, ich empfehle unbedingt Hot on Your Heels einmal reinziehen. Den Rest muss man dann selbst entscheiden. Man kann mal reinhören. Ja.
Das werde ich. Ne? Also, das werde ich. Weil von die Steeler-Sachen habe ich tatsächlich noch nie gehört. Das stimmt. Mhm. Aber da werde ich auf jeden Fall mal reinhören. Hot on Heels hieß das.
Genau, Hot on Your Heels, glaube ich. Cool. Müsste es eigentlich
super
sein.
Merken. Genau. Super merken. Exakt. So, und danach kam auch schon Alcatraz, ne?
Absolut, genau. Das war, meine ich, 84 muss es gewesen sein. Genau, 84.
83.
83, okay.
No Parole from Rock'n'Roll ist von 83.
Ah, okay, geil, ja.
Und auch eine Band mit einem grandiosen Sänger, Graham Bonnet.
Ja, ich find, absolut.
Total, sehr, sehr geiler ja. Sänger. Und die, ich glaube, die No Parole for Rock'n'Roll habe ich auch, die hatten eine Single drauf. Ist das die Scheibe mit Hiroshima Monamura?
Ja, genau, Hiroshima Monamura, Bigfoot, Jet to Jet.
Genau. Jet to Jack, ja, genau, genau.
Auch geil, da hört man natürlich den Blackmore-Einfluss auch ganz klar. Ne? Bei solchen Sachen, stimmt, aber geil. Geil,
ne? Ja, also die Disturbing the Peace habe ich, glaube ich, noch nicht so viel gehört. Aber da hat er wohl noch mitgespielt, bei der Disturbing the Peace.
Nee, da hat Steve Vai mitgespielt. Steve Vai,
das war, genau.
Da ist er ausgestiegen.
Das war dann auch
wegen Konflikten mit Graham Bonnet. Die haben sich auf der Bühne da fast geboxt, glaube ich. Oder die haben sich sogar geboxt, meine ich. Irgendwas ist da gewesen. Die sind nicht so gut miteinander klargekommen. Ne? Sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Ja, ja.
So ist das. Nee, aber Alcatraz, auch ein Sprungbrett halt dann für Steve Vai auch. Ja. Oder ein weiterer Milestone für Steve Vai nach seiner Frank Zappa-Karriere. Absolut. Der danach genau irgendwie ersetzt hat. Und auch finde ich ganz interessant, ist mal so zu vergleichen, wie Steve Vai irgendwie Sachen spielt. Mhm.
Und vor allen Dingen, wie er die Band verändert, auch vom Sound. Ne? Da merkst du, wie wichtig die beiden waren. Weil die beiden Alben klingen nicht unterschiedlicher, wie sie sein können. Ne? Das ist total krass.
Ja, das ist wirklich interessant. Es gibt diese eine es gibt von beiden gleich eine sehr gute Live-Show, glaube ich, in Japan irgendwo.
Ja, genau.
Du hast ja von einer gesprochen. Und die gibt es von Steve Vai, gibt es auch eine. Und halt eben so wie er Jet to Jet und so alles spielt, da gibt es, glaube ich, so eine Neoclassical Sweep-Picking-Passage, die tappt dann,
Steve Vai. Ja, richtig.
Und so, jetzt muss man aber noch mal kurz gucken. Achtung, ich bin nämlich hier gerade bei Alcatraz so ein bisschen bei Wikipedia am Gucken. Ich glaube. Ah, nee. Okay, alles gut. Du hast recht. Disturbing the Peace war mit God Blessed Video. Ja. Und mit Steve Vai. Genau, alles klar. Dann steht das nämlich auf der deutschen irgendwie machen sie die falsche Seite falsch, auf der Wikipedia-Seite.
Okay.
Hier steht nämlich, dass er auch bei der Disturbing the Peace mitgespielt hat.
Okay. Tja. Ja. Müssen wir mal den Eintrag ändern. Verklagen direkt. Irgendwie muss sie verklagen.
Verklagen. That's not the Ingway.
Genau. That's the highway.
Ja, wow. Und dann 84, Rising Force.
Ja, also das ist so auch mit mein Favorit, würde ich sagen.
Ja.
Auch soundtechnisch. Ja. Viele mögen es soundtechnisch nicht unbedingt, aber ich finde es soundtechnisch geil. Ne?
Ich finde es auch geil. Und es ist, glaube ich, war damals der große Einflussschlag für die Shred-Szene, dieses Album. Auch weil es hat, glaube ich, nur zwei Songs mit Gesang.
Er wollte aber eigentlich, und das ist ja das Witzige, das Plattenlabel wollte damals eigentlich ein Instrumentalalbum. Und er hat gesagt, ich will kein Instrumentalalbum, ich will auf jeden Fall auch Songs mit Gesang drauf. Ne? Deswegen hat er halt diese zwei Nummern mit Gesang.
Now Your Ships Are Burned und das andere weiß ich gerade gar nicht, welches Gesang ist.
Gute Frage, ja, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Keine Ahnung.
Weißt du, wer damals schon Sänger war?
Ja, Jeff Scott Soto war auch dabei, tatsächlich.
Jeff Scott Soto.
Den hat er später immer mal wieder missbraucht und dann wieder rausgeschmissen und dann wieder
reingeholt, ja, rausgeschmissen, genau. Ja. Aber ich meine, da sind all die ikonischen Songs drauf. Black Star, wie es schon anfängt, weißt du? Eigentlich ein ganz interessanter Anfang für so ein Shred-Album. Eigentlich so eine sehr ruhige Nummer, wo man ja auch sehr einfach sein Vibrato geil hören kann in der Hauptmelodie, im Hauptthema. Und aber auch, wie geil er über so eine ruhige Nummer schnell spielen kann.
Absolut.
So.
Auch das Intro ist super schön, ne? Eine schöne Konzertgitarre würde man nicht so vermuten, ne, wenn man jetzt irgendwie kennt, aber das ist schon ganz schön gemacht, finde ich, auf jeden Fall.
Ja. Ja. Ja, und dann geht's halt richtig ab mit Fabian and the Sun. Ja, ich habe so Evil Eye, Icarus Dreams, alles. All die Klassiker. Die
das zum Beispiel auch Sound. Unbedingt ein Anspieltipp, wenn man jetzt Icarus Dream Suite, diese Geschichte ist ja eigentlich original von Albioni oder keine Ahnung, irgendwas Klassisches. Aber so,
Remo Giasotto.
Genau, aber so schön gespielt. ey, ist der Hammer. Mhm. Wie er das spielt mit dem Vibrato und wenn er da alleine spielt, ey, dann kriegst du Gänsehaut. Das ist wirklich unfassbar gut.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, und dann geht es echt im Jahresschritt weiter. Ja. Also er haut eine Schaft nach der aus. 85 Marching Out.
Genau. Das allerdings finde ich ein bisschen düsterer vom Sound, deutlich düsterer. Und in seiner Biografie sagt er auch immer, dass er, aber das ist allerdings nur spaßhaft, dass er sehr viel so dem Okkultismus sich so hingeneigt hat, aber eher spaßig gemeint. Und damals, das hat er schon damals gemacht, als er mit Mike Warne in Kontakt war, der hat ihm dann direkt dann gesagt, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben und hin und her. Aber irgendwie meinte er das halt nur so spaßenshalber, ne? Der meinte das nicht wirklich ernst. Aber diese Zeit wollte er auch so sein Image so ein bisschen in die Richtung bringen, was er zum Beispiel mit Alcatraz nicht machen konnte. Weil wenn du da auf das Cover guckst, die sehen alle so aus mit Jeanshemd und hin und her. So ganz entspannt. Und er wollte halt eher so dunklen Charakter haben da. Ne? Mit Lederhosen und wie er jetzt immer noch rumläuft.
Ja, klar. Ne? Ich meine, da sind ja Songs drauf wie Disciples of Hell.
Genau, exakt. I'm a Viking.
I'm a Viking.
Geil, aber auch geiler Song. Ja. Geiles Riff auch,
ne? Aber auch I See the Light Tonight. Ein Klassiker. Vom guten Ingvi.
Absolut.
Ja. Aber auch, es gab bessere danach, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Aber das war zum Beispiel auch ein Musikvideo, was selbst bei MTV zu sehen war, ne?
Stimmt.
Das Video ist
war relativ.
Und das Video wurde gedreht von der Kulisse von Conan der Barbar.
Ach nein.
doch, kein Witz. Ja, musst du dir nochmal angucken, das Video. Das ist wirklich so. Ja, habe ich schon mal in der Biografie gelesen und gehört. Ganz witzig.
Ja, und dann geht's weiter nach 85 kommt 86. So ein Jahr, was wir auch in unserer Top 10 Jahresliste haben, mit Trilogy.
Exakt.
Und diesem grandios geilen Cover, wenn ich es jetzt gerade wieder sehe.
Einfach. Das ist geil.
Schaut euch dieses Cover an und ihr wisst ganz genau, mit wem ihr es da gerade zu tun habt.
Das ist irgendwie wie ihr lebt und klebt. Ja.
Es ist einfach total geil. Aber auch hier wieder ganz klassische Songs drauf. You Don't Remember, I'll Never Forget. Liar!
Ja, genau.
Und natürlich, die hast du mal gecovert, ne? Die Trilogy.
Ja, Trilogy Suite. Finde ich auch super geil. Super schönes Thema auch und Hammer.
Ah, Mark Bowles an den Vocals. Ja. Auch ein Name, den man in der 80er-Jahre-Shred-Szene ab und an mal gehört hat.
Absolut.
Ja. Klar, immer mit dabei am Anfang die Johansons Brüder. Ja. Jens an dem Keyboard und Anders an den Drums.
Auch, glaube ich, ziemlich fit, der Keyboarder. Der Jens ist, glaube ich, auch ziemlich viel unterwegs. Und
Der hat dann Stratovarius gegründet später.
Ach, der war der Gründer.
Eine Band, die im Power-Metal-Bereich ja nicht unerfolgreich waren. Und die haben aber auch ein geiles, die haben so eine geile Fusion-Metal-Platte mal gemacht, wo Alan Holdsworth drauf mitgespielt hat. Heavy, irgendwas hieß die. Ich müsste nochmal nachgucken. Okay. Aber Alan Holdsworth hat mit Jens Johansen zusammen so eine abgefahrene Fusion-Rock-Metal-Platte gemacht.
Geil. Total lustig. Okay, wusste ich gar nicht.
Total lustige Sache.
Ja, 87 war da eher nix, ne? Also zumindest
sein Autounfall 87?
Das ist 88. Also es fing 88. so an, also du hast recht, ich denke mal so dazwischen, weil 87 fing er an, dann Odyssey aufzunehmen mit Jolin Turner, diesem Rock-Radio-Sänger, obwohl ich ihn ziemlich geil finde, weil der klingt irgendwie so ein bisschen nach Rod Stewart, aber trotzdem noch ein bisschen rockiger. Mhm. Ich finde den cool. Und,
ich fand ihn auch in Rainbow ganz cool.
Absolut, genau. Natürlich, genau. Finde ich auch. Also absolut guter Sänger. Und der sollte halt so ein bisschen Pop-Element auch da reinbringen. Und dann hat halt während den Aufnahmen hat halt irgendwie seinen Unfall gehabt. Ne? Lag auch irgendwie, ich glaube, 3 Wochen oder so im Koma. Und dann haben die Ärzte gesagt, okay, mein Freund, die rechte Hand, die kannst du leider vergessen. Die wird nie wieder so sein wie vorher. Aber irgendwie hat dann wirklich echt trainiert und gemacht. Und dem war das scheißegal. Der hat alles gegeben. Und er sagt natürlich in seiner Biografie, danach wurde es sogar noch besser. Das ist irgendwie, ne? Das wird immer mehr und mehr. Geil, geiler Typ.
Irgendwie, ja, man kann es so sehen, aber.
Ja, ich fand zum Beispiel das Album von der Produktion fand ich es grottig. Ne? Vom Sound fand ich es ganz fürchterlich. Ne? Also, weißt du, die Songs teilweise ganz gut, finde ich. Halt geht so ein bisschen poppiger. Aber den Sound finde ich übel. Den Gitarrensound finde ich richtig schlimm. Keine Ahnung.
Der ist tatsächlich nicht sehr herausragend. Ich muss sagen, für mich, ich glaube, das ist mein zweitliebstes Album nach.
Ich mag das auch gerne, nur den Sound. Song mag ich nicht.
Da sind halt, da ist halt Songtechnik, sind da viele Songs drin, die mich sehr gecatcht hat. Klar, Rising Force, allein dieser ja. Anfang, diese Synthes, die ihn vermindert, also die im Tritonus diese beiden Akkorde spielen und dann, ah, oh, dieses Riff dazu und der Gesang. Aber dann auf der anderen Seite auch wieder Heaven Tonight, so dieser mega poppige Song, dieser mega poppige Sound, aber ein so geiler, schöner Chorus einfach. Déjà-vu hat mich damals zu Tage geflasht. Oder dann natürlich so ein Song, das ist typisch irgendwie Faster Than The
Speed of Light. Geil. Oder Crystal Ball, auch ein super cooler. Ja, genau.
Crystal Ball, ja. Ja. Auch die letzten beiden Instrumentals, Krakatau genau, und Krakatau. Memories.
Ja, und da hört man immer genau. wieder, das Lustige, wenn du jetzt sagst Rising Force, das Intro ist, glaube ich, E und C, ne? Ist ja genau wie bei Blackstar.
Genau. Auch. Genau. Ah, nicht verminderte Quinte, sondern
ja, E und C, alles gut, genau. Alles gut, genau. Aber auf gleich wieder, ne? Das ist wieder so typisch, aber trotzdem geil. Ne? Ist halt irgendwie und wie gesagt. Und dann.
Ist auch lustig, Rising Force war eigentlich was?
Rising Force?
War gar nicht. War der Bandname von irgendwie Malmsteen.
Stimmt, du hast recht. Ja, du hast recht. Richtig.
Ich sitze ja, genau, irgendwie Malmsteen Rising Force. Ja. Ich bin mal überlegen, wann er das weggelassen hat. Ab der Eclipse.
Ah, okay, hat okay. Weggelassen. Krass. Okay, stimmt, du hast recht. Ja, du hast recht. Ja.
Ja.
Danach ist dann Live in Leningrad erschienen. Also, die haben ein paar Tage gefilmt da in Russland. Und was witzig ist, dass er da zu dieser Zeit einer der erfolgreichsten westlichen Künstler da war. Ne? Also, der hat die Hallen da voll gemacht. Der hat in Stadien gespielt. Das haben sonst vielleicht die Scorpions oder so. Ansonsten niemand. Ne? Das fand ich schon sehr beeindruckend. Ne?
Ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Da gibt es ein paar Live-Clips, wo er in, im Osten gespielt hat. Die haben den ganz schön abgefeiert. Ja. Klar, er symbolisiert ja auch so ein bisschen dieses amerikanische Ideal, so ein bisschen, glaube ich. Das passt da ganz gut. Ich muss mich also ein bisschen korrigieren. Dieses Rising Force stand tatsächlich nur bei der Platte auch da. Aber Rising Force ist klar, da haben wir gerade drüber schon gesprochen, ich hatte ein kleines Blackout. Ist natürlich der Name der ersten Platte.
Genau, exakt.
Also vielleicht auch deswegen so diese Anspielung an die Blackstar mit den Akkorden. Und
vielleicht, ja.
Vielleicht war da was hintergedacht. Ja, ich bezweifle es zwar, aber...
Wer weiß, genau.
Ja, Eclipsed war dann eine Platte, die ich nicht mehr so viel gehört habe. Die kam zwei Tage vor meiner Geburt auf die
Welt. Ach krass, raus, okay, witzig. Ja, geil. Ja, ich überlege gerade, was war denn da so ein cooler Song drauf?
Also ein Song, den ich später ganz gern gehört habe von dieser Best-of-Scheibe, die ich hatte, war Making Love. Da
haben wir auch
so eine
cool.
Single zu gehabt. Aber den Rest, wenn ich jetzt hier so die...
Ja, Safer Love ist noch ganz nettes Soli, spielt er da. Der Song ist natürlich ein bisschen kitschig. Aber das Soli ist ganz cool.
An den Eclipse-Song kann ich mich auch noch erinnern, aber der Rest sagt mir jetzt gerade nichts.
Ja, so. Weiß ich nicht. So Bedroom Eyes ist so ähnlich wie Rising Force zum Beispiel. Also dieses typische D zu E und E dann wieder. Ganz typisch, aber ist okay. Mein Gott, ist halt sein Style so. Aber du hast recht, Eclipse ist bei mir jetzt auch nicht so viel hängen geblieben.
Ja. Ja, und dann kommt die 90er-Phase.
Absolut.
Ich finde, die kann man so ganz gut zusammenfassen, eben in diesen drei Alben, Fire Ice, Seven Sign und Magnum Opus.
Genau. So, obwohl ich Fire und Ice fand ich damals irgendwie geil, mittlerweile überhaupt nicht mehr. Aber damals war ich die da so mit 16, 17, habe ich die halt entdeckt und die habe ich dann einen ganzen Sommer immer wieder gehört. Weil dieser Song Fire und Ice, super geil Arpeggio-Section am Anfang, tierisch, finde ich. Hm. Und, okay. Ja gut, die Vocals sind ziemlich nervig, irgendwie so ganz hoch, so, weiß nicht, wer der Sänger, Goran Edman oder so heißt der, ist nicht so meine Welt, ne? Ganz komisch und auch soundtechnisch ist es eher unterirdisch, sage ich mal vorsichtig, also zumindest nach meinem Geschmack, ist nicht meins, keine Ahnung.
Sind das dann die Sachen, die er angefangen hat, auch selber zu produzieren?
Das weiß ich gar nicht. Also ich meine, die Trilogy hat er damals komplett selber zum Beispiel produziert und gemastert. Ich finde, das hat er ganz geil gemacht, weil der Sound da fett ist. Ne? Aber ich sag mal 90, weiß ich gar nicht. Müsste ich lügen. Weiß ich nicht mehr.
Ja. Nee, tatsächlich, die hat er nicht gemacht, okay. Aber die Trilogy genau, da hat er auch einen Bass drauf gespielt und Mixing, Production, da hat er echt alles gemacht auf der Trilogy.
Exakt,
ja. Krasser Typ.
Deswegen ist das auch so immer noch sein Lieblingsalbum.
Das ist für viele, glaube ich, auch so mit das Lieblingsalbum,
die Trilogy. Ja. Was ich aber immer geil finde, dass der Malmsteen jedes Mal, in jedem Interview immer, wenn ein neues Album kam, das ist mein Meisterwerk, das ist mein Meisterwerk. Jedes Mal, das ist eine Masterpiece.
Das macht aber irgendwo jede
Band. Ja, natürlich.
Also. Das ist natürlich auch klar, dass man immer klar. Das Album, was man neu hat, am besten findet. So.
Das ist geil, ja.
Ja, und zu den anderen beiden Scheiben habe ich ja schon ein bisschen was gesagt. Ja. Seventh Sign und Magnum Opus, was sein Magnum Opus wohl war.
Ja, damals. Genau. Obwohl ich Magnum Opus besser finde. Ich weiß nicht warum, mir gefällt das irgendwie. Viele sagen Seventh Sign, aber ich mag Magnum Opus lieber. Da sind ein paar coole Sachen bei, finde ich.
Ja, das stimmt. Ich glaube, ich mag tatsächlich Seventh Sign mehr. Wenn ich jetzt so gerade die Songs mal durchgehe, da ist halt eben sowas wie, genau, I Don't Know, das fand ich total
abgefahren
damals. Ja. Aber auch, genau, Seventh Sign fand ich damals war ein cooler Song. Und ja, man merkt, er geht halt hier noch mehr in diesen frügig dominanten Bereich rein, was das Riffing angeht. Und hat sich da sehr festgesetzt.
Hat er ja vorher nie gespielt. Eigentlich so frügig dominant.
Ich würde nie so extrem im Riffing, würde ich sagen.
Ja, okay, das stimmt.
In den Soli, hat er immer hier seine Begleitung, Fis, Power Chord, G Power Chord, E Power Chord, Fis und Fis frügig dominant drüber gespielt. Aber gerade so im Riffing und im Songwriting das noch mehr drin zu haben, auch in den Vocals, das habe ich das Gefühl, kam da immer mehr und mehr noch.
Ja, höher. Das stimmt. So. Da hast du recht.
Magnum Opus magst du mehr?
Die kam aber auch. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, ich glaube, ein Jahr später kam die raus.
Genau, ein Jahr später kam die direkt
raus. Ich weiß nicht, das Album habe ich einfach mehr gehört. Ich mochte das andere auch, aber. Weiß ich nicht, irgendwie hat mir, ist das so mehr irgendwie ist das mehr hängen geblieben, genau, ich sag.
Irgendwie, ja, geiles Wort mit.
Genau.
Das ist ja lustig, irgendwie.
Und dann ein Jahr später kam ja Inspiration, haben wir auch schon drüber geredet.
Genau, ne? Genau.
Dann kam Facing the Animal, kennst du das?
Nee, jetzt hört es langsam bei mir auf.
Ja, das war auch so, wie gesagt, das war so mein Ausstieg. Ja, ist nicht schlecht, aber, ach, weiß ich nicht, nee. Würde ich mir jetzt nicht unbedingt nochmal anhören. Keine Ahnung.
Ja. Ich müsste mich mal reinhören. Mal gucken, also mit frischen Ohren, was ich davon halten würde. Ja, und dann 98 kam seine Concerto-Suite raus.
Oh ja.
Vor Electric Guitar und Orchester.
Exakt. Wie fandst du das?
Das ist etwas. Ich habe mehr die DVD geschaut, weil es die auch auf YouTube und so gibt. Und ich habe schon immer mal davon geträumt, E-Gitarre und Orchester. Aber da habe ich gemerkt, E-Gitarre und Orchester sind zwei klangliche Welten, die nicht so gut funktionieren.
Schwierig.
Also, die schwierig sind, wo man mal viel Arbeit rein investieren müsste, weil es ist halt eine E-Gitarre, eine verzerrte E-Gitarre ist halt einfach klanglich was anderes als eine Geige oder ein Klavier oder so. Und wenn du halt, ich finde es halt da wirklich störend, wenn du irgendwie so ein Rauschen von den Pickups hast oder irgendwie sowas in so einer Atmosphäre. An sich, wenn man das mal ein bisschen weglässt, den klanglichen Bereich, fand ich es ganz cool. So.
Ja, also ich fand es auch gut. Ich habe es immer mal wieder gern gehört. Und auch da hat er ja, das ist ganz witzig, in der Autobiografie, erzählt er dann auch so, dass er es irgendwie, ich glaube, das japanische Orchester oder irgendwelches hat da gespielt. Mhm. Und dann sagt er irgendwie so, die haben dann die Sheets gemacht und dann haben die zu mir gesagt, das können wir gar nicht so schnell spielen und da müssen wir uns was überlegen. Und ich habe kaputt gelacht. Ja, klar. Naja, also das ist dann schon wieder so ein bisschen leichte.
Ja, aber ich kann es mir schon vorstellen, weil ich meine.
Weil es halt sehr furios und rubato ist, ne? Deswegen haben die sich wahrscheinlich gedacht, auf den Scheiß haben wir keinen Bock.
Naja, und es ist auch tatsächlich so, dass wir manche Licks auf der Gitarre haben, die für uns relativ easy sind, schnell zu spielen, die für andere Instrumente echt heftig sein können, so. Gerade für Streicher. Ich meine, es sind auch hauptsächlich nur Streicher. Es sind auch Bläser und so, aber klar, natürlich ein ganz normales, richtiges Orchester. Da ist das schon nicht einfach. Und das ist auch etwas, wo, wenn ich mir so andere Orchesteralben anhöre, ist das etwas, woran auch viele Orchesteralben scheitern. So.
Tatsächlich,
okay. Immer wenn irgendwie live ein Orchester mitspielt und gewisse Passagen mitspielen soll, dann wird das ganz oft sehr chaotisch. Also sei es als Dream Theater mit Orchester mal was gemacht haben, das ist nicht immer geil. Und eben selbst auch Metallica hat damals mit S&M, die habe ich irgendwie vor ein paar Jahren mal wieder gehört, denke ich mir auch, das funktioniert alles nicht so. Weil die halt vor allem bei der S&M, ach, da ist halt das so, bei jeder Note muss irgendwie ein Orchester mit dabei sein. Das Orchester macht nie Pause. Ja. Hier ist halt natürlich die Grundlage ein bisschen einfacher, weil die Stücke, die er halt auch spielt, an sich auch alles schon Orchester, ich sag mal, inspirierte oder basierte Stücke sind.
Das ist richtig, ja.
ist ja jetzt nicht so, dass er eben Rising Force oder all die Stücke, die halt wirkliche Metal-Stücke sind, mit einem Orchester spielt, sondern wenn man mal hier so die Songliste durchgeht, das sind alles klassisch inspirierte und angehauchte Stücke, ja.
Exakt. Ja. Ich habe es jetzt auch schon ewig nicht mehr gehört, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, müsste ich mir nochmal anhören. Gibt es auch, glaube ich, sogar noch eine Live-CD zusätzlich, glaube ich. Ich weiß es aber nicht genau, keine Ahnung. Mhm. Bin mir jetzt nicht sicher.
Das ist okay. Also known as Concerto Suite for Electric Guitar and Orchestra in E-Flat-Minor.
Yes. Klar. Opus 1.
Opus 1.
Ach, genau. Tatsächlich Opus 1.
Ja, das steht hier, Opus 1.
Sehr geil, okay. Hatte ich jetzt wohl noch im Hinterkopf irgendwie. Witzig.
Ja. Ja, und ich meine, okay, Alchemy, die danach rauskam, 99, das war halt ein Album, das war für mich, wie gesagt, das zweite Irgendwie-Album, deswegen habe ich das damals viel gehört und ich mag es sehr gerne tatsächlich. Ich habe es letztens auch mal wieder gehört, beziehungsweise es gibt hier so einen Song, der heißt Leonardo und fängt auch mit so einem lustigen Orchester an. Was meinst du?
Ja, für seinen Sohn, glaube ich, ne? Sein Sohn heißt, glaube ich, Leonardo.
Ach, krass, okay. Es fängt mit so einem, ja, nicht Orchester an, sondern so einem gregorianischen Gesang.
Echt?
Und, ja, und seitdem ich Katzen habe, es gibt eine Katzenfuttermarke, die heißt Leonardo. Und die kaufe ich immer meinen Katzen. Immer wenn ich mein Katzenfutter mache, fange ich an, dieses Stück zu singen. So.
Ist ja geil.
Weil ich irgendwie dann immer daran denken muss. Ist ja witzig. An irgendwie. Das ist ein geiler Katzenname. Ich krieg bald eine zweite Katze, vielleicht nenne ich den dann irgendwie.
Ja, das ist doch
das muss ich mir
sehr
merken.
Gut.
Ja. Sehr cool. Ist jetzt keine Frau mehr dabei, die mitbestimmen kann. Da kann ich den Katzennamen jetzt selber aussuchen.
Ja.
Nee, aber Blitzkrieg, wie gesagt, war damals sehr wichtiger Song.
Das finde ich auch noch geil. Das finde ich auch noch geil. Ein geiler Song.
Ich habe durch den Song gelernt, schnell zu spielen.
Ah.
Durch Blitzkrieg.
Krass, okay.
Es war so. Ich weiß noch ganz genau, wie ich in meinem alten Kinderzimmer gehockt habe und mir das angefangen habe, das also zu lernen, das erste Lick. Und es klang wahrscheinlich total unsauber und nicht schön, aber es war so das erste Mal, wo ich was in dieser Geschwindigkeit gespielt habe, mit dieser Bewegung, mit dieser Geschwindigkeitsbewegung, sage ich mal. Das Beispiel gebe ich auch vielen Schülern immer weiter, wenn die sagen, die fangen zwar immer langsam an und werden immer ein bisschen schneller. Geschwindigkeit, die Bewegung, wenn du was schnell spielst, ist was anderes, als wenn du was langsam spielst. So, ist auch nochmal ein Thema für sich. Aber das war so mein erstes Mal, wo ich wirklich freilassen konnte und wirklich mal spielen konnte. Natürlich klang es wahrscheinlich mehr wie
egal.
Weil unsauber, aber egal, es war die Geschwindigkeit da und das hat mir gezeigt, so wie ich mich zu bewegen habe, wenn ich schnell spielen will.
Absolut. Ja.
Und ja, auch also die letzten drei Songs sind halt, die gehen gut nach vorne, ist halt ein bisschen epischer, ein bisschen progressiver teilweise sogar auch, mit einem coolen Riff, was vom Klavier unterstützt wird und so.
Ehrlich gesagt habe ich das Album zum Beispiel nie gehört. Jetzt tatsächlich nur Blitzkrieg und ich weiß gar nicht, ob ich auch noch irgendwas anderes.
Hangar 18,
ja, vielleicht, aber wie gesagt, ich habe mir die Dinge einfach nicht mehr angehört. Keine Ahnung.
Da haben die auch eine Single so rausgebracht und ein Video auch zu Hangar 18, Area 51.
Okay,
krass. Also, ich weiß nicht, das sind auf alle Fälle Dinge, die ich mal
raten würde,
reinzuhören, weil das fand ich schon ganz cool.
Ist auch Arpeggios vom Hell drauf? Nee, das war anders wahrscheinlich, ne?
Nee, Patches, weiß ich gar nicht, ob Patches from Hell jemals auf ein Album veröffentlicht worden ist. Das kann sein, dass das wirklich war, nur für diese Young Guitar DVD quasi oder Videoreihe war.
Okay, krass.
Bestimmt. Aber auch so ein Name,
Patches
from Hell.
Das erinnert mich immer an diese Serie, an diese Website Shops from Hell, die kennst du bestimmt auch, ne? Die gibt's bestimmt immer noch.
Ja, klar,
auf
genau.
Seite, ne?
Genau. Witzig. Ja, die gibt's auch noch, Letztens erst vor ein paar Monaten was davon gekauft.
Ach, krass, okay.
Das Legato Package von
Terry Cyrek oder keine Ahnung, wie sie da alle heißen, ne?
Ja, auf alle Fälle sehr cool.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber dann hört's auch mehr und mehr auf. Also dieses War to End All Wars hatte ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm, dass es die gibt. Quasi.
Ich wüsste nicht einen Song.
Ja, auch nicht. Attack weiß ich, gibt's. Ich hab's jetzt noch nicht geöffnet, aber Attack, okay, das ist das mit dem roten Albumcover, wo man nur sein Auge sieht. Es ist ein Album mit Derek Sherinian, das weiß ich noch. Und es gibt irgendeinen Viking-Song da drauf.
Ach, okay.
Das ist so das, was von hängen geblieben ist. Und ja, ich hab recht, der Song heißt Valhalla.
Valhalla, ja, stimmt. Ja,
Valhalla. Da haben sie auch ein Video zu gedreht gehabt, genau.
Und dann gibt es auch noch irgendwann dieses Genesis-Album, also nicht Genesis, sondern Genesis von Yngwie, wo auch alte Aufnahmen, glaube ich, bei sind. Ne? So ganz alte. War das nicht da?
Oder The Genesis, ja, genau, 2002. Ja. Ja, genau. Mit einer ganz alten, wo er Voodoo Child und
ja,
so
genau. Auch hat. Auch ganz witzig, es gibt genau. auch bei YouTube so ganz alte Clips, Merlin's Castle und so, wo er noch so ganz, ganz jung ist. Auch Yngwie geil zu hören. Macht Spaß, dass man da einfach mal so hört, wie entstehen die Sounds und so. Ne?
Ja, cool. Ja. Aber sonst auch, ja, jetzt ist halt so diese 2000er-Phase, das war so ein bisschen, kam er irgendwie nicht mehr mit dem Zahn der Zeit irgendwie mit, war mehr und mehr als dasselbe. Die Unleash the Fury hat einen ganz merkwürdigen Sound, finde ich. Das ist so, hat mir schon von vornherein Sound nicht so gefallen. Das ist sehr, ich glaube, da fing er an, digital zu arbeiten oder so. Und das war halt so die Zeit, wie es beim Film mit dem CGI gibt, weißt du, wo das damals irgendwie fancy und cool war ja. und man mittlerweile sich denkt, oh Gott, wie sieht das denn da aus? Ja. Ich glaube, so ein bisschen könnte ich mir vorstellen, dass das so Unleash the Fury, dass er anfing mit digitalen Aufnahmen und das damals noch nicht so nicht so geil im Eigenbetrieb war, weißt du?
Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, das liegt nur daran, dass er dann andere Pickups auf einmal von Seymour Duncan hatte. Naja, Gott, genau. Natürlich Spaß.
Genau.
Die haben einfach mehr Geld geboten.
Ich hab von der Scheibe, glaube ich, nur die ersten zwei Songs richtig gehört und an den Rest kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich weiß, der erste Song, den fand ich noch ganz cool, der hat einen ganz coolen Refrain. Lock and loaded. Aber auch wieder so ein ganz normal, so ein Standard Yngwie-Riff. So, ja, Yngwie. Ja, und ich glaube, die Reste Perpetual Flame und so, das habe ich alles gar nicht mehr richtig, dann gar nicht mehr so richtig gehört. Hast du da noch was irgendwie groß von reingehört?
Null, gar nichts. Also wie gesagt, selbst im neuen Album habe ich vielleicht zwei Sachen mal reingehört und nee, das war einfach nicht meins, keine Ahnung. Soundtechnisch finde ich es schon nicht schön.
Ich müsste mal jetzt tatsächlich mal noch mal wieder mehr, ich habe jetzt, als ich jetzt ein bisschen mich hier für die Podcast-Folge vorbereitet habe, habe ich mal wieder den alten Kram natürlich gehört, weil den will man natürlich hören. Ich müsste mal wieder jetzt mit neuen Ohren ein bisschen hier reinhören, jetzt wo ich sag mal auch ich habe damals immer wieder mal reingehört, wenn was rauskam, aber das war halt dann auch immer die Phase, wo ich Yngwie noch nicht mehr so mochte, sag ich mal, wo ich schon so ein bisschen vorgeprägt war. Aber ich sehe jetzt zum Beispiel hier die Spellbound-Scheibe von 2012.
Okay.
Ist zum Beispiel so eine Scheibe mit sau vielen Instrumentals drauf.
Okay, vielleicht sollte man sich nochmal geben irgendwie.
Hier sind nur drei Songs drauf mit Gesang. Okay. So.
Ich glaube, es sind auch noch ein, zwei Live-Alben auch noch erschienen, aber Live in Brazil oder so, aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Keine Ahnung.
Genau, von der Spellbound gab es eine Live in Tampa. Okay. Ja. Ansonsten sehe ich hier nicht wirklich was.
Was ja jetzt auch ganz witzig ist, ich sag mal, er hat ja immer mit Band gearbeitet, aber wenn du das so die Interviews raushörst, du wirst immer letztens noch ein Interview mit Jeff Scott Soto gehört, dass es ging halt immer um ihn, irgendwie. Ja? Ja. Und das lebt er halt total aus. So. Auch Backstage. Ne? Die Jungs haben sich dann wirklich, ich meine, das waren ja Schweden, die Andersen-Brüder und irgendwie, und die haben sich dann echt nur noch auf Schwedisch unterhalten und haben den total ausgegrenzt. Ne? Ist natürlich auch nicht so geil, aber gut, so war es halt. Und jetzt tourt er mittlerweile alleine. Ne? Also das heißt, er hat seine Frau April, die kümmert sich um alles, macht das ganze Management und Booking, glaube ich, auch, wie so ein Familienbetrieb. Und der macht echt sein eigenes Ding, ne? Ganz alleine, ohne Band. Und ich habe mal so ein paar Ausschnitte.
Ohne Band?
Ja, ohne Band, nur noch mit Backings. Krass. Spielt dann nur mit Backings. Naja, also weiß ich, habe ein, zwei Clips gesehen. Na, weiß ich nicht. Also ich will auch immer eine Band sehen. Ich will nicht nur den Gitarristen sehen. Ich will die Interaktion. Ich meine,
vor zwei Jahren gab es ja dieses legendäre Konzert von ihm, wo er mit Band gespielt hat. Und da hat er mehr Plektren ins Publikum gekickt, als
er Noten gespielt hat. Geil.
Also das ist schon echt lustig. So. Weil er dann auch echt, hat ja auch kein Problem, irgendwie dann einfach mal wirklich ein komplettes Riff ohne Pick zu spielen, nur mit Legato. Ja. Klingt dann natürlich auch sehr, schwingt immer alle möglichen Leerseiten mit, aber ist dem dann so egal, weißt du?
Ja.
Und das ist halt irgendwie, aber ich muss sagen, ich mag ihn, ich glaube, als Person mittlerweile würde ich ihn sehr mögen, weil vieles von dem, was er macht, ist, glaube ich, auch einfach rein Marketing.
Ja, klar.
Weil er weiß, das ist so das, was verkauft hat oder was funktioniert zu seiner Art. Ich kann mir echt vorstellen, dass mittlerweile, er hat ja auch wieder gut abgenommen, der war ja mal eine Zeit lang richtig
fett, viele Probleme, auch Alkohol und so. Ne?
Genau. Ich glaube, da ist er gut von runter. Und ich glaube, mittlerweile ist es echt ein netter Dude, mit dem man sich auch echt gut hinsetzen kann.
Habe ich schon von ganz vielen gehört, ne? Die Interviews und so. Und auch Leute, die den so getroffen haben, dass der wohl total cooler Typ ist. Auch Steve Vai sagt das auch ständig. Super geiler Typ irgendwie, ne? Und das ist auch Show natürlich. Sowas verkauft sich ja auch gut, wie du schon sagst, ne?
Ja, das verkauft sich gut und es ist halt so, ja, so eine Art, die hat er, glaube ich, früher noch ein bisschen ernster genommen. Da gibt es zum Beispiel dieses Video, wo er sich, glaube ich, irgendwie eine neue Strat kauft.
Mit seiner der Kreditkarte, ne?
Ja. Genau, und alles. Und er zeigt halt dann ordentlich so, ey, ich habe hier die Hosen an. Ich kann mir auch vorstellen, dass er früher noch deutlich unbeliebter war, auch in der Szene. Also ich fand das damals ganz interessant dann in der Retrospektive, dass Joe Satriani und Steve Vai ihn für G3 eingeladen haben. Weil gerade Steve Vai, ich immer dachte, dass er mit irgendwie nie was anfangen kann.
Wir sind Freunde schon ewig. Ewig schon Freunde, ne?
Sehr gut Freunde und gibt es auch so ein Video vom Ingwie und von Steve Vai, da berichten sie beide, also es sind separate Videos über ihre Gitarren-Collection und beim Ingwie ist eine Jam dabei, die ihm der Steve Vai geschenkt hat und bei Steve Vai ist eine Ingwie-Strat dabei. Genau. So.
Die verstehen sich schon ganz gut.
Die verstehen sich schon ganz gut, kommen wir doch.
Da ist der Ingwie, der kleine Ingwie.
Er ist genauso laut wie irgendwie auf alle Fälle hier mein kleiner Kater, den ich habe, der sich jetzt am Mikrofon reibt. Na, danke.
Sehr gut.
Lass uns doch mal zum Ende noch mal kurz über sein Gear reden. Ja. Weil er hat ja was ganz Besonderes an seiner Gitarre.
Genau, er spielt ja diese Hello Kitty Strat mit Vox-Verstärkern.
Genau, das hat er in seinen ersten Zeiten gespielt. Später dann natürlich die BC Rich 8-Seiter. Genau,
exakt. Und dann ESP 10-Seiter, glaube ich.
Genau.
Allein, also ist ganz klassisch.
Und alles Line 6.
Ne? Ja, genau, Line 6. Ganz klassisch, Strat, Marshall, ordentlich Verzerrung. Ne?
Aber halt die Strat gescalloped.
Ja, genau, das ist ganz wichtig.
Das ist so das Merkmal von seiner Strat, würde ich sagen.
Hast du schon mal so eine gespielt?
Ich habe mal seine Signature im Session in Frankfurt angespielt und ich müsste mal mich länger damit beschäftigen. Es hat seine Vor- und seine Nachteile, das Scalloping. So Sachen wie Vibrato und Bending ist tatsächlich schwieriger dadurch.
Findest du?
Dadurch, dass du halt kein, also du kannst, glaube ich, weiter mit benden, was der irgendwie ja auch, da ist er ja auch bekannt für seine extrem weiten Bendings und Vibratos. Aber dadurch, dass du halt gar kein Holz mehr irgendwie da hast.
Ich fand es eigentlich ganz geil. Ich habe das mal probiert und da waren auch Achterseiten tatsächlich drauf. Ich fand das Spielgefühl ganz nett und sogar runtergestimmt. Ich habe das mal getestet. Natürlich ist das ein bisschen anders. Also wenn du Akkorde spielst, bist du verloren. Ne? Also wenn du da irgendwelche Jazz-Akkorde spielen willst, dann vergiss es. Ne?
Stimmt.
Das ist dann echt eine Shred-Maschine und dafür ist das geil. Aber alles andere ist, glaube ich, schwer zu handeln.
Der spielt Achter auf einer Halbton-tiefer gestimmten Gitarre. Krass, das ist ne? Ist ja wie Siebener auf eine richtig gestimmte Gitarre, so gefühlt.
Das ist schon krass.
Das ist ja gar nichts mehr. Ich meine, ich habe auch Achter auf einer meiner Klampfen.
Ich hatte es auch mal von probiert,
Pyramid. Ja. Aber dann auch einen Halbton runtergestimmt, das ist schon lustig.
Absolut.
Das ist schon abgefahren.
Ne? Und da merkst du halt auch, dass er eigentlich von der Technik her sehr, sehr ruhig ist. Ne? Also sehr, sehr entspannt. Weil du kannst bei Achter nicht so reinbrätseln. Dann bist du sofort out of tune, ne?
Das siehst du auch, finde ich, gerade in seiner rechten Hand, dass die immer, auch wenn er schnell spielt oder auch wild spielt, immer sehr ruhig und sehr kontrolliert wirkt, so ein bisschen. Aber sonst, ist irgendwie halt schon immer sehr traditionell unterwegs mit seiner Strat und seinem Marshall. Ich weiß nicht, ob der jemals was mit einer, vielleicht einer Siebenseite oder sowas gemacht haben sollte, aber ich könnte es mir nicht vorstellen.
Also der war schon immer Strat und auch mit seinen Dimatios, jetzt sind es, glaube ich, Simo Duncan. Das ist so seine Welt gewesen mit diesem Verzerrpedal und der hat sich da nie verändert. Der hat auch, wenn er seine Studiotour macht, da siehst du auch nur Strats, ne? Außer halt diese Weih-Geschichte, Geschenkte. Ich weiß nicht, ob du das Video kennst, wo er dann this is number one, dann schmeißt er die so in die Ecke und dann kommt
er genau.
Das ist der Hammer.
Und die liegen da alle so aufeinander quasi.
Geil, geiler Typ.
Geiler, das ist halt irgendwie in seinem Home-Stone-Studio
Rock und alles.
Er hat auch echt coole Videos gibt's von irgendwie, die halt ihn auch als Typen, finde ich total lustig.
Ja.
Da gibt's dieses eine Video, da ist er in Schweden, in so einem schwedischen Morgenmagazin, spielt Akustikgitarre und die singen dann so ein schwedisches Traditionslied auf Schwedisch und da kommt er auch so voll knuddelig, voll nett rüber und super interessant irgendwie,
Also ich glaube auch, dass das sehr viel Marketing ist, ne? Ganz klar.
Ja, natürlich, klar, klar. Ich meine, es fing ja auch damit so an und das, klar, ist vieles Marketing auf alle Fälle beim guten Ingwi. Wo wir es vorhin von, ich sag mal, wie man den Ingwi-Stil lernt hatten, gibt es einen guten YouTube-Kollegen, den man da sehr gut für alle Zuhörer da draußen empfehlen kann? Du wirst wahrscheinlich schon wissen, wen ich meine oder dir denken.
Ja.
Nämlich den guten Chris Brooks aus Australien. Der hat den sogenannten, das Buch geschrieben, das heißt The Ingway. Und da geht es halt ganz genau darum, wie Ingwi eigentlich, also die Art von Picking vom Ingwi. Ingwi macht ja viel Mischung aus Picking und Legato und Sweeping. Er vermixt die drei beliebig, ein bisschen random hier und da, aber halt immer noch mit seinem eigenen System und Struktur. Und dieser Chris Brooks hat das sehr, sehr gut auseinandergenommen. Ja. Und
zur gleichen Zeit war es ja auch so ein bisschen Troy Grady, aber ich finde, der Chris Brooks macht es noch ein bisschen authentischer. Ne?
Der Chris Brooks fokussiert sich halt noch mehr darauf. Troy Grady hat da auch viel gemacht, aber Troy Grady hat auch auf alle Fälle bessere Videos als sein Ingwi-Video, sagen wir es mal so. Klar. Der Chris Brooks hat sich da halt sehr, sehr drauf spezialisiert. Absolut. Also wer mal so ein bisschen was über Ingwi lernen will, auf alle Fälle Chris Brooks anschauen.
Auf alle Fälle.
So, mein kleiner Ingwi-Kater hier mal aufhören könnte, mein Kabel von den Kopfhörern reinzubeißen. Ja. Ja, Ingwi, was gibt's noch zu sagen zu Ingwi? Er hat uns alle irgendwie beeinflusst. Auf alle Fälle die Shred-Szene beeinflusst. Also es gäbe kein Paul Gilbert, kein Vinnie Moore, kein Jason Becker, kein John Petrucci, all das nicht in der Art und Weise, wenn es nicht Ingwi gegeben
hätte. Quasi diesen neoklassischen Stil, wie man es so schön sagt, hat er halt. Es gibt ja auch so viele, die unendlich viele, die dann versucht haben, so genau so zu klingen und die dann halt keinen Erfolg hatten natürlich, ne? Weil es gibt immer nur einen Elvis, sage ich. Ne? Das ist einfach so.
Es gibt so ein paar Klone,
die auch gut
durchaus ihre Berechtigung haben. Also da gibt es hier
Simon, was Simons meinst du, oder wie der heißt?
Den kenne ich jetzt nicht tatsächlich.
Das ist ein Japaner, glaube ich, ziemlich gut. Und dann gibt es noch so einen Brasilianer. Cesar Filha oder keine Ahnung, wie der heißt. Er spielt auch tierisch gut, spielt er die Sachen nach. Ne? Aber trotzdem.
Ich meine jetzt klontechnisch ja auch eher, also meinte ich die Leute, die so, ich sag mal, auch den Stil und das Songwriting und so sehr bewusst übernommen haben. Also wir haben mit Axel Rudi Pell zum Beispiel in Deutschland. Der ist ja auch sehr Richie Blackmore-mäßig, aber er kam halt auch so in derselben Zeit hoch wie die Ingwi und ist halt von der Attitüde und vom Auftreten sehr Ingwi-mäßig.
Ja, total.
Kann man mögen. Jetzt schmeißt die meine Karte alles um. Sorry.
Life is life.
Joe Stump ist so ein Amerikaner der sehr irgendwie mäßig ist, aber mit Strat. Und dann gibt's noch diesen, ich komme nicht auf den Namen. Ist das so ein anderer?
Nicht Impellatory, ne? Impellatory?
Doch, genau, Chris Impellatory. Ja. Und es gibt ein sehr schönes Video von einem YouTuber über den, wo erzählt wird, dass zur falschen Zeit am falschen Ort war, weil als er seine ersten Platten gemacht hat, war er quasi so zeitgleich mit Ingwi.
Tatsächlich.
Das war so fast zeitgleich oder halt kurz danach. Aber ihm wurde halt nie die Aufmerksamkeit zugeteilt in Amerika, obwohl seine Platten und seine Songs tatsächlich sehr gut sind. Und ich mag das auch, wie er spielt. Mhm. Er hat auch nochmal ein bisschen anderen Stil als Ingwi, aber es ist so anderen Spielstil, aber es ist von der Stilistik sehr ähnlich. Aber der ist halt in Japan total erfolgreich.
Genau, exakt. Also, ich habe mal so ein Plattenreview gelesen, da stand dann, der klingt nochmal mehr Ingwi wie Ingwi selbst.
Ja,
ganz witzig, ja.
Er klingt mehr Ingwi als Ingwi selbst. Also, irgendwo hat jeder Gitarrist schon mal irgendwie Malmsteen gehört, sich damit beschäftigt. Es gibt ein paar Aussagen, da denke ich mir manchmal, das sind halt so Klischee-Aussagen, beschäftigt euch mal ein bisschen mehr mit ihm. So.
Ja, absolut.
Zum Beispiel, wenn mir jemand sagt, Ingwi spielt ohne Gefühl.
Ja, das ist Bullshit. Das ist schon sehr schwach.
Das ist Schwachsinn. Ja. Dann hat jemand keine Ahnung, was es heißt, mit Gefühl zu spielen und wie viel das bedeuten kann. Weil wenn jemand wirklich seine Emotionen da reinsetzt, natürlich sind schnelle Läufe und es ist jetzt kein Blues-Solo.
Aber schnell ist auch ein Gefühl, weißt du, ich meine.
Schnell ist ein Gefühl, genau.
Hass, Liebe sind beides Gefühle. Ne?
Also von das daher sind alles Gefühle. Und Ingwi hat ein so schönes Vibrato, das ist eine so schöne Phrasierung und spielt so locker und ich finde, das wird ihm manchmal gar nicht so richtig angerechnet, was er da eigentlich alles macht auf der Gitarre. Es werden viele Leute hacken auf dem immer nur schnell, schnell, schnell rum und auf dem schlechten Songwriting, aber hab erstmal so ein Vibrato wie Ingwi, würde ich sagen. Hab erstmal so ein Vibrato wie Ingwi. Oder spiel mal so locker und so frei.
Flieg mal mit 19 in die Staaten und Gib alles. Ja. Weißt du, wie ich das meine?
Ja, genau, genau.
Mach das erstmal. Dann kannst du mitreden. Lass
deine komplette Familie hinter dir, exakt, alles. Ja. Irgendwie hat das schon viel gerobbt.
Absolut. Und
auf alle Fälle ein sehr bemerkenswerter Künstler. Ja. Wo ich sehr froh bin, dass ich mal wieder auch mich dann letztes Jahr oder vor ein, zwei Jahren mich mal intensiver mit ihm beschäftigt habe und auch wieder erkannt habe, wie toll das doch ist, irgendwie.
Absolut.
Den irgendwie um sich zu haben, ja. Ja, den Ingwei. Ja.
Absolut. Eine Ikone. Also, Leute, auf jeden Fall mal wieder ein bisschen hören, ein paar CDs vielleicht kaufen. Mhm. Ne?
Macht ja auch mal wieder bisschen Sinn. Bisschen unterstützen.
Ja, absolut. Klar,
der gute Ingwei. Auch jemand, der leider nie in Deutschland spielt, oder? Hast du den schon mal live gesehen?
Nee, leider noch nicht. Nee, nee. Also sehr wenig. Ich weiß,
der war mal auf der Musikmesse, war der ein paar Mal vertreten, glaube ich, für Marshall, so 2007 rum.
Hat er bestimmt nur zwei oder drei auf der Bühne gehabt.
Genau. Er ist ja da so ein simples, also so ein sehr simpler Typ, genau. Nee, aber ansonsten Deutschland, glaube ich, weiß nicht, was da los ist. Aber natürlich in Amerika immer wieder auf Tour, Japan und so.
Ja, also der verkauft schon aus, da hat seine Fanbase, ja, definitiv. Gut, jetzt ohne Band, ja, sieht die Sache natürlich ein bisschen anders aus, weiß ich nicht. Also weiß ich auch nicht, ob ich mir das geben würde, ehrlich gesagt. Ich hätte lieber Bock, ich möchte eine Band sehen live, ne? Meine Gitarristin und der.
Also ich würde es mir auf alle Fälle ansehen, einfach aus dem Grund allein, weil ich irgendwie noch nie live gesehen habe.
Ja,
okay, so gesehen,
ja.
Aber ich glaube, hätte ich ihn schon 5-6 Mal live gesehen und müsste mich dann nochmal entscheiden, dann würde ich auch wahrscheinlich eher sagen, nö, das brauche ich mir jetzt nicht zu geben mit nur ihm, ohne Band. Ja, aber war auch mal wieder schön, mal wieder über Ingwei zu reden.
Absolut.
Sich mal wieder mit ihm zu beschäftigen. Und genau, für all die da draußen, die sich noch nie mit Ingwei beschäftigt haben, auf alle Fälle nachholen. Macht eure Hausaufgaben.
Absolut.
Bei Ingwei.
Auch ruhig durch die verschiedenen Zeitepochen mal durch. Vielleicht ist das ein oder andere mehr was für dich. Anspieltipp auf jeden Fall, wenn du es noch nie gehört hast, zieh dir das Rising Force Album rein. Das ist so der Einstieg, würde ich mal sagen. Alles andere ist dann mehr so für Liebhaber, je nachdem, wann du möchtest.
Genau. Und wenn du was über Ingwei lernen möchtest, dann gibt es natürlich auf meinem YouTube-Kanal Lessons zu, auf Fabians YouTube-Kanal gibt es Lessons dazu, gibt es die 20 Ingwei-Links.
Genau. Oder Chris Brooks auch, super geile Sachen, keine Frage.
Genau, Chris Brooks natürlich auch, klar, also es gibt viel Material raus, um sich das alles mal ein bisschen anzuschauen und sich ein bisschen drauf zu schaffen. Gut, Fabian, super. Ja, es war mal wieder sehr eine Ehre, mit dir über Ingwei zu reden.
Ja, eine Ehre mit dir, hat sehr viel Spaß gemacht und auch mit euch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und schreibt ruhig mal ein paar Kommentare, was euch so interessiert oder wie ihr irgendwie findet, was ihr so am besten fandet, welche Jahrgänge vielleicht. Ne?
Genau, welche Künstler ihr mal gerne was drüber hören wollt, dass wir drüber reden sollen oder so. Und genau, ich freue mich auf die nächste Folge.
Ich glaube, die nächste
Folge wird wieder sehr spannend. Ja. Das wird dann, glaube ich, eine kleine Premiere für uns. Kleiner Highlight.
Genau.
Und
sollen wir schon teasern oder noch nicht?
Noch nicht. Wer weiß, was noch dazwischen kommt. Ja. Wir können leider noch nicht sagen, dass John Petrucci bei mir vorbeikommt.
Ich dachte, irgendwie kommt.
Mir abzuholen.
Ich dachte, irgendwie kommt.
Ach, ja, irgendwie hat nicht genügend Kohle gehabt, mich zu bezahlen.
Aber mit Petrucci läuft, ne? Wir wollten dem noch Smoke on the Water zeigen, irgendwie.
Ja, ich wollte mal zeigen, wie man eigentlich anständig Picking macht.
Ja. Sehr gut.
Alles klar, Fabian. Cool. Gut. Und an liebe Zuhörer da draußen, dann in unserem Beisein wünsche ich einen angenehmen Tag. Keep on shredding. Genau. Vergesst nie, more is immer more.
Absolut, das ist das Wichtigste.
Das ist sehr wichtig für uns.
Genau.
Gut, und dann würde ich sagen, bis dann.
Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.